NDR Info. Themen des Tages.
In Islamabad ist man bereit, nur die Gäste verspäten sich. Morgen wohl sollen die Delegationen aus Washington und Teheran angereist sein. Ob diese Verhandlungen erfolgversprechend sind, ein Thema des Tages an diesem Dienstag. Ich bin Markus Schubert, guten Abend. Der Kanzler und die Koalition beunruhigen Rentner und die, die es mal werden wollen, sowie Heimbewohner. Hält das Netz der gesetzlichen Versicherungen uns nicht mehr? Auch das und der Petersberger Dialog, der der Klimakrise wieder Aufmerksamkeit verschaffen soll, beschäftigen uns gleich. Erst aber der Blick nach Pakistan. Die verkappte Atommacht hat fleißig Diplomatie entfacht, um den Golfkrieg zu entschärfen, der Anrainern und Weltwirtschaft so viel Schaden beschert hat. Wann beginnen nun neue Verhandlungen, die wohl wieder US-Vizepräsident Vance und Irans Parlamentspräsident Ghalibaf anführen werden? Und was passiert, wenn die Waffenruhe ausläuft? Lena Bodewein blickt darauf.
Pakistan ist bereit und präpariert. In der Hauptstadt Islamabad sind die Sicherheitsvorkehrungen hochgefahren und die Gäste der drei besten Hotels der Stadt hinausgebeten worden, bis Freitag zumindest. Wenn sich die Delegationen beider Seiten auf den Weg machen, gibt es Platz für sie. Aber kommen sie? Das ist die Frage, die alle Nachrichtensendungen weltweit beschäftigt, wie hier im indischen Sender NDTV. We're just hours left before the ceasefire deadline. Nur noch Stunden, bis die vereinbarte Waffenruhe ausläuft. Der US-Präsident sagte in einem Telefoninterview mit CNN, er glaubt, dass Teheran verhandeln muss. Und wenn nicht, wird es Probleme bekommen wie nie zuvor. Es sei eine Strategie aus militärischem Druck und Diplomatie, die die USA verfolgten, durch die Blockade der Straße von Hormuz mit dem Angriff auf einen iranischen Frachter. Die US-Seeblockade dient als Druckmittel, um Iran zu einem Abkommen zu bewegen, erklärt Hanan Hussein vom Think Tank Initiate Futures. Ob ein solches Abkommen akzeptabel sein wird, hängt von den Kompromissen ab. Was sehen beide Seiten als machbare Zugeständnisse an? Die Straße von Hormuz scheint der Knackpunkt zu sein. Der Iran sagt, er habe in gutem Willen nach Verhandlungen seine Absperrung der für den weltweiten Ölhandel entscheidenden Passage aufgehoben, sagt dieser iranische Nachrichtensprecher. Doch die USA begingen Piraterie und Seeräuberei mit ihrer sogenannten Blockade. Die US-Marine hat nach eigenen Angaben bisher 27 Schiffe davon abgehalten, iranische Häfen anzulaufen. Diese Abriegelung ist für den Iran das Haupthindernis für Gespräche und der Angriff auf einen iranischen Frachter sei ein Verstoß der USA gegen die Waffenruhe. Pakistan bemüht sich auf allen Ebenen zu vermitteln. Diplomaten beider Länder sind in Islamabad. Der pakistanische Armeechef Asim Munir versucht, auf Donald Trump einzuwirken. Ministerpräsident Sharif hat mit dem iranischen Präsidenten telefoniert. Aber vor allem auf iranischer Seite betonen Führungsvertreter immer wieder, dass sie den USA zutiefst misstrauten. Der iranische Parlamentspräsident Bagheer Ghalibaf schrieb am Montagabend noch auf der Online-Plattform X, Teheran akzeptiere keine Verhandlungen mit den USA unter Drohungen. US-Präsident Donald Trump versuche, den Verhandlungstisch in einen Kapitulationstisch zu verwandeln, fügt er hinzu. Ghalibaf ist der Chefunterhändler auf iranischer Seite. Er, so hieß es aus Teheran, werde sich nach Islamabad begeben, wenn US-Vize J.D. Vance komme. Wenn. Die Anreise aus Washington dauert normalerweise 16 Stunden. Dann wäre die vereinbarte Waffenruhe zwischen den USA und dem Iran eigentlich schon abgelaufen.
Lena Bodewein aus dem ARD-Studio Südasien in Neu-Delhi. Bauke Baumann ist Referent für den Iran und andere Länder des Nahen Ostens bei der grünen nahen Heinrich-Böll-Stiftung. Mit dem Politikwissenschaftler habe ich am Nachmittag über die Ausgangslage der neuen Verhandlungsrunde gesprochen. Was spricht aus Sicht der iranischen Führung dafür, sich noch einmal mit den USA an den Tisch zu setzen? Was könnte man in einem Abkommen erreichen wollen? Und welche Chancen kann man sich ausrechnen?
Das iranische Regime sieht sich ganz klar in einer starken Verhandlungsposition. Deshalb pokern sie vermutlich jetzt auch bis zum Schluss. Sie erhoffen sich, also das ist vermutlich das, was Sie wollen, von den USA Sanktionserleichterungen und mutmaßlich auch das Zugeständnis, grundsätzlich das Recht auf Urananreicherung zu haben, auch wenn man vielleicht auf eine Bombe verzichten würde. Ob Donald Trump Ihnen das anbieten kann, ist allerdings alles andere als sicher.
Könnte Irans Führung eine neue Runde Krieg aushalten, auch weil sie weiß, dass diesmal die Welt den USA und Israel noch weniger nachsehen wird, zur Waffe zu greifen, obwohl der Iran ja dann zum dritten Mal zur Verhandlung bereit war?
Das Regime in Teheran spielt ganz klar auf Zeit. Ihm geht es nicht um das Wohl des Landes, sondern nur um das eigene Überleben. Und deshalb sind sie, glaube ich, auch völlig unempfänglich für weiteren militärischen und wirtschaftlichen Druck durch die USA. Sie rieren einfach unter einer anderen Rationalität. Und da spielt ihnen die Zeit sehr in die Hände. Die hohen Benzinpreise setzen Trump zunehmend innenpolitisch unter Druck. Also er braucht den Deal im Moment mehr als das Regime in Iran. Und auch wenn natürlich eine Fortsetzung des Krieges dem Land extrem wehtun würde. Es braucht halt nicht viel, ein paar Drohnen, Seeminen, Raketen, um die Straße von Hormuz zuzuhalten und auch empfindliche Schläge gegen Israel und die Golfstaaten weiterhin zu setzen. Insofern geht es für den Iran schlicht darum, wer länger durchhält.
Ich habe jetzt zweimal Irans Führung gesagt und das sagt sich leicht. Vor dem Krieg hatten wir einen Ayatollah und die Geistlichkeit, einen gewählten Präsidenten und ein Parlament, wenn auch nicht frei gewählt, und dann die Revolutionsgarden und die Geheimdienste. Wer entscheidet heute, wir verhandeln oder wir sperren eine Meerenge?
Das ist von außen natürlich eine Blackbox, ganz klar, hat sich aber über den Verlauf des Krieges viel verschoben innerhalb des Regimes. Die Hardliner sind massiv gestärkt. Die Revolutionsgarden sind nun der zentrale Akteur in der iranischen Politik. Und das führt auch zu Auseinandersetzungen innerhalb der iranischen Eliten. Vor allem aber engt es die Handlungsspielräume auch für diplomatische Lösungen extrem ein. Denn ohne diese massiven Zugeständnisse der USA werden die Revolutionsgarden, die sich jetzt halt gestärkt fühlen, vermutlich keinem Deal mit Trump zustimmen, selbst wenn vielleicht die Diplomaten Irans da offen dafür wären.
Was können die USA am Ende mit viel Mühe als Erfolg verbuchen? Den Status quo ante beim Handel und ein stark dezimiertes Waffenarsenal, vielleicht auch einen Rückschlag beim Atomprogramm und mehr Sicherheit für Israel für die kommenden Jahre?
Das wäre sicher die beste Lösung. Ich sehe durchaus mögliche Wege, zu einem Verhandlungserfolg zu kommen, der in der Tat mehr oder weniger den Status quo ante sicherstellt und vor allem das iranische Nuklearprogramm unter strengere Auflagen stellt. Also was Ähnliches, wie wir es unter Obama 2015 schon mal hatten. Es fehlt im Moment massiv an einer Vertrauensbasis zwischen Iran und USA und das macht es natürlich schwer. Wer macht sozusagen das erste Zugeständnis? Und alle haben Angst davor, dass das ausgenutzt wird. Deshalb stehen die USA im Moment eher vor zwei schlechten Optionen. Entweder sie machen dem iranischen Regime Zugeständnisse für Frieden, was sie dann zu Hause in Israel und den Golfstaaten wahrscheinlich schwer als befriedigende Lösung, geschweige denn als Sieg, werden verkaufen können. Oder sie eskalieren den Krieg halt weiter, nehmen dafür weitere zivile Opfer im Iran, in der Region in Kauf, der Ölpreis würde steigen. Und wie gesagt, wahrscheinlich ist die Aussicht darauf, dass das Regime zu Zugeständnissen bewegt, sehr gering.
Dass der Iran in den vergangenen Wochen die Golfstaaten, die Sie erwähnten, und ihre Kundschaft, also auch die Europäer, in Geiselhaft genommen hat für die israelisch-amerikanischen Angriffe, war von vornherein absehbar, war mit Blick auf die Straße von Hormuz eine Überlebensgarantie, war es auch strategisch klug, langfristig?
In jedem Fall haben das iranische Regime immer wieder auch zuvor angekündigt, dass man den Krieg regionalisieren würde, wenn man auf diese Weise angegriffen würde, und auch verkündet, dass man die Straße von Hormuz sperren könnte, dass es Angriffe auf die Golfstaaten geben könnte. Insofern ist das alles nicht unerwartet. Es hat einen wahnsinnig hohen Preis und es ist ein Pokerspiel, was vor allem ja auch mit dem Schicksal der Menschen im Iran spielt, die unter diesem Regime wahnsinnig leiden, die jetzt unter den Angriffen leiden und natürlich auch unter der katastrophalen wirtschaftlichen Lage. Und mit ihnen natürlich alle anderen Menschen der Region, in Israel, in den Golfstaaten. Insofern, der Preis ist hoch. Nichtsdestotrotz ist das wirklich, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht, wie das iranische Regime, sagen, die letzte Karte, die man spielen kann, den Preis für alle so hoch treiben, dass irgendwann, und das ist leider nicht so unwahrscheinlich, auch Trump die Lust und die Aufmerksamkeit verliert, sich anderen Konflikten zuwendet. Und das befürchte ich etwas, dass daraus eine Hängepartie wird, man so eine Art eingefrorenen Status quo hat, der sich fortschreibt mit einem halben Waffenstillstand, punktuellen Angriffen und einem Berg ungelöster Fragen, die zwar beide Seiten als Sieg verkaufen, die aber die Menschen in der Region als große Verlierer zurücklassen.
Sagt Bauke Baumann, Referent für den Nahen Osten und speziell den Iran bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Sie hören die NDR-Info. Themen des Tages. Eine große Koalition ist meist eine beruhigende politische Konstellation für Rentner. Union und SPD haben einen Großteil ihrer verbliebenen Wählerschaft im oberen Drittel des Altersaufbaus der Bevölkerung. Große Koalitionen sind aber auch dazu verdammt, ihre Mehrheit für Reformen einzusetzen, die die sozialen Systeme demografisch tragfähig halten. Deshalb hat der Kanzler, ehe die Rentenreformkommission mit ihren Vorschlägen anrückt, schon beim Jahresempfang des Bundesverbands Deutscher Banken in Berlin einen Pflock eingerammt. Die gesetzliche Rentenversicherung allein wird allenfalls noch die Basisabsicherung sein für das Alter. Erfrischende Offenheit oder stößt der Menschen damit vor den Kopf? Jasper Ruppert über die Rede und die Reaktion.
Es sind überraschend deutliche Worte, die der Kanzler am Montagabend beim Treffen des Bankenverbands wählt.
Ich erwarte von den Sozialdemokraten, dass sie auch manche Blockade auflösen, die wir in den letzten Wochen und Monaten leider immer wieder gehabt haben.
Und Friedrich Merz kündigt zugleich ein Gespräch an.
Ich werde heute Abend auch noch einmal mit dem Koalitionspartner sehr ernsthaft reden. Mir reicht das nicht, was wir bisher geschaffen haben.
Ob es dieses Gespräch gab und wenn ja, was herausgekommen ist, unbekannt. Was dagegen klar ist, der Kanzler will bei den Reformen aufs Tempo drücken. Und Haken tut es, so stellt Merz es dar, beim Koalitionspartner SPD. Der reagiert verschnupft. Insbesondere die Ankündigung, jetzt ernsthaft reden zu wollen, überrascht manche.
Ich bin ehrlicherweise immer davon ausgegangen, dass der Kanzler immer ernsthaft mit uns spricht, wenn wir zusammenkommen.
Sagt Dirk Wiese, parlamentarischer Geschäftsführer der SPD. Seine Partei blockiere nicht beim Reformprozess. Und Wiese verweist auf zwei Dinge. Die Reformideen von SPD-Chef Klingbeil, die er Ende März vorgestellt hat. Und die Reaktion darauf von CSU-Chef Markus Söder.
Insbesondere nachdem Lars Klingbeil ja seine Rede bei der Bertelsmann-Stiftung gehalten hat, wurde erstmal öffentlich erklärt aus München, was alles nicht geht und wo überall rote Linien sind.
Bei CDU und CSU verteidigt man Kanzler Merz für seine Äußerung. Steffen Bilger, parlamentarischer Geschäftsführer der Union im Bundestag, sieht das so.
In den letzten Wochen gab es sehr viele kritische Stimmen aus der SPD-Fraktion, von SPD-Ministerpräsidenten zu den Reformvorhaben. Aber wenn eben immer nur gesagt wird, was alles nicht geht oder einzelne Punkte kritisiert werden, ohne Gegenvorschläge zu machen, dann hilft uns das nicht weiter. Und deswegen war es, glaube ich, schon mal nötig, dass so ein klarer Appell des Kanzlers kam.
Ein Appell des Kanzlers, den man bei der SPD nicht nachvollziehen kann. Beide Koalitionspartner werfen sich also gegenseitig vor, zu blockieren. Es ist aber nicht der einzige Grund, warum es seit der Bankenverbandsrede des Kanzlers neuen Ärger gibt. Denn da gab es ja auch die Merz-Äußerung zur Rente.
Die gesetzliche Rentenversicherung allein wird allenfalls noch die Basisabsicherung sein für das Alter. Sie wird nicht mehr ausreichen, auf Dauer den Lebensstandard zu sichern.
Für die SPD ein Reizthema. Generalsekretär Tim Klüssendorf kündigte gegenüber dem Spiegel, Zitat, erbitterten Widerstand der Sozialdemokratie gegen solche Reformpläne an. Und Dirk Wiese meint,
das ist tatsächlich etwas, das ist mit uns nicht zu machen.
Die Diskussion über die Rente und die Frage, wer denn nun in der Regierung blockiert, dürften anhalten. Droht der nächste Koalitionsärger aufgrund der Äußerung des Kanzlers? Wiese winkt ab.
Ich nehme das jetzt ehrlicherweise sportlich.
Bleibt die Frage, ob das alle in der SPD so sehen.
NDR Info. Die Meinung.
Der Kanzler mit klaren Ansagen zur Rente und ein irritierter Koalitionspartner. Was gilt nun in der Rentenpolitik? Der Kommentar von Anne-Kathrin Mellmann.
Schlechtes Timing, Friedrich Merz. Die Aussage, dass die gesetzliche Rente nicht reicht und private Vorsorge hinzukommen müsse, ist zwar nicht neu, aber dieses Mal ist sie daneben. Aus mehreren Gründen. Der Kanzler macht sie vor Bankern, also vor Menschen, die auch mit privater Altersvorsorge sehr viel Geld verdienen, selber aber eher nicht auf gesetzliche Rente angewiesen sind. Sehr viele Deutsche sind das jedoch und die verlassen sich auf die Rentenversicherung. Vor allem im Osten der Republik, wo es wenig betriebliche Vorsorge oder Einkünfte aus Kapital und Mieten gibt. Dass die Rente nicht so sicher ist, wie in der Vergangenheit behauptet, hat sich rumgesprochen. Und wer kann, der sorgt zusätzlich fürs Alter vor. Aber wer kann das schon? Etwa ein Viertel der Deutschen kann kein Geld zurücklegen. Und angesichts zunehmender Ungleichheit im Land, teurer Lebensmittel und Energie und immer neuen Krisen und Kriegen, wie soll sich das ändern? Anstatt Lösungen für alle aufzuzeigen, verbreitet der Kanzler Sorgen. Statt Zuversicht und Hoffnung noch mehr schlechte Laune. Ehrlichkeit in der Politik ist wünschenswert, keine Frage. Den Menschen unangenehme Wahrheiten mitteilen, das sollte ein Spitzenpolitiker können, zumal ein Kanzler. Aber die Dosis macht das Gift. Nach vielfältigen negativen Einlassungen über die Arbeitsleistung der Deutschen nun auch noch Zukunftsangst. Von einem Kanzler erwarte ich, dass er Menschen Mut macht.
Der Kommentar von Anne-Kathrin Mellmann. Nicht nur das Rentensystem und die Gesundheitsversorgung stehen auf dem Prüfstand, auch in der Pflegeversicherung müssen Entlastungen her, mindestens für die, die Beiträge einzahlen und für Steuerzahler. Das heißt aber, es müssen Leistungen zurückgedreht werden oder die, die sie erhalten, müssen höhere Eigenleistungen erbringen, falls sie das können. Unter anderem das beabsichtigt Gesundheitsministerin Wagen offenbar. Im Mai will sie ihre Pläne im Detail vorstellen. Hintergrund sind Milliardenlöcher in der Pflegeversicherung. Erste mögliche Einsparungen sind heute bekannt geworden. Birte Sönnigsen mit einem Überblick.
Eine Möglichkeit wäre es, die Pflegegrad zu überarbeiten. Es gab ja schon mal eine Debatte darüber, ob der Pflegegrad 1, also der niedrigste der 5 Pflegegrade, nicht abgeschafft werden könnte. Das wurde politisch aber schnell abgeräumt. Aber die Pflegegrade, die ließen sich natürlich verändern. Da kann man gucken, welche Leistungen bekommt man in welchem Pflegegrad und wer hat überhaupt Anspruch auf welchen Pflegegrad. Im Zuge der großen Pflegereform 2017 wurde das im Nachgang festgelegt. Und die damalige Regierung hat sich dafür entschieden, großzügiger zu sein, als das Fachleute damals empfohlen haben. Das könnte man zum Beispiel rückgängig machen. Dann ist die Frage, ob die Vorschläge, die gerade für die Krankenkassenreform diskutiert werden, ob die auch für die Pflegeversicherung gelten sollen. Also zum Beispiel, dass Besserverdienende in Zukunft noch etwas höhere Beiträge zahlen sollen. Und auch die diskutierten Änderungen bei der beitragsfreien Familienversicherung könnte man auf die Pflege übertragen.
In den Reformplänen geht es auch um Einsparungen bei der Unterbringung in Pflegeheimen. So sollen die gestaffelten Zuschüsse an Menschen, die in Pflegeheimen leben, langsamer steigen als bisher. Warum die Heimplätze so teuer sind, erklärt Birte Sönnigsen jetzt.
Die ganz große Mehrheit der Pflegebedürftigen wird zu Hause versorgt und die Pflegebedürftigen, die im Heim leben, die müssen immer tiefer in die Tasche greifen. Die Kosten für Pflegeheime sind in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Im Schnitt müssen Pflegebedürftige im ersten Jahr rund 3.250 Euro selbst bezahlen. Wie viel genau, das hängt unter anderem auch vom Bundesland ab. Da gibt es ganz große regionale Unterschiede. Und wenn man zusammenrechnet, was die Pflegebedürftigen selbst bezahlen und was die Pflegekassen übernehmen, dann kostet ein Platz im Heim im Schnitt mehr als 5.000 Euro im Monat. Dass die Kosten so gestiegen sind, das hängt unter anderem damit zusammen, dass Pflegekräfte besser bezahlt werden. Und in Pflegeeinrichtungen machen die Löhne eben einen Großteil der Kosten aus. Fachleute sprechen davon 70-80% der Kosten. Und hinzu kommt, dass zum Beispiel Lebensmittel teurer geworden sind und auch die Energiekosten sind in den letzten Jahren gestiegen.
Birte Sönnigsen. Vater, Mutter und zwei Kinder aus Hamburg sind vor knapp einem halben Jahr in Istanbul im Urlaub ums Leben gekommen. Zuerst war das eine rätselhafte Todesserie, die man mit dem Essen in Verbindung brachte. Dann stellte sich heraus, dass ihr Hotel mit einem Gift gereinigt wurde. Ein Hotelbesitzer und eben der Besitzer einer Schädlingsbekämpfungsfirma müssen sich nun seit heute in Istanbul vor Gericht verantworten. Ihnen drohen Haftstrafen. Claudia Steiner.
Insgesamt stehen 6 Angeklagte vor Gericht. Darunter ist der Betreiber des Hotels, in dem die Familie übernachtet hat. Aber auch der Inhaber einer Firma für Schädlingsbekämpfung und sein Angestellter. Die Anklage lautet auf grobe Fahrlässigkeit mit Todesfolge in mehreren Fällen. Nach dem Bericht der Gerichtsmedizin wurde die Familie in ihrem Hotel im Istanbuler Stadtteil Fatih mit Phosphin vergiftet, einem Gas, das sich aus Aluminiumphosphid entwickeln kann. Über Heizungsrohre soll sich das gefährliche Gas ausgebreitet haben. Weder die Schädlingsbekämpfungsfirma noch der Mitarbeiter, der das Gift in dem Hotel eingesetzt hat, hatten eine Erlaubnis für den Umgang mit der Chemikalie. In einer Sitzungspause klagt der Anwalt der Opferfamilie.
Die Eigentümer der Schädlingsbekämpfungsfirma Versicherungsfirma schieben sich ohnehin gegenseitig die Schuld zu. Sie geben offen zu, dass sie keine entsprechenden Zertifikate besitzen und dass die Mitarbeiter lediglich Anweisungen befolgt haben und vorübergehend dort beschäftigt waren.
Der Chef der Schädlingsbekämpfungsfirma weinte bei seiner Aussage. Sein Mitarbeiter erklärte, man habe ihm gesagt, er brauche gar keine Lizenz. Der Großvater der beiden toten Kinder, sie waren 3 und 6 Jahre alt, ist entsetzt. Er ist extra zum Prozessauftakt nach Istanbul gereist.
Die Leute, die drin sind, die haben keine Ahnung, was sie alles getan haben. Die sind nur von angelernt. Die sind keine gelernten Menschen, die sind keine Profileute.
Der Hotelbesitzer wies jede Schuld von sich. Er habe nicht gewusst, welches Mittel die von ihm beauftragte Firma einsetzt. Außerdem seien in seinem Hotel schon davor Schädlinge bekämpft worden, ohne dass es zu Zwischenfällen gekommen sei. Er widersprach auch dem Ermittlungsbericht, wonach das Gift von dem behandelten Zimmer aus in das der Familie gelangt ist. Für den Großvater der Kinder spielt das alles keine Rolle. Er verfolgt den Prozess gefasst, beklagt aber den großen Verlust.
Bewusst oder unbewusst, mit Versagen haben die meine Familie vernichtet. Und das bringt mir gar nichts mehr für diese Menschen, um meine Nerven zu kaputt zu machen.
Die Eltern und ihre beiden Kinder waren im November zunächst mit Verdacht auf Lebensmittelvergiftung im Krankenhaus behandelt, dann aber wieder nach Hause geschickt worden. Auch das war nach Ansicht des Anwalts der Opferfamilie ein Fehler.
Hätte man darüber informiert, dass eine Schädlingsbekämpfung stattgefunden hat, wären sie nach dem Krankenhausaufenthalt möglicherweise nicht ins Hotel zurückgekehrt. Die Todesursache hängt letztlich auch damit zusammen, dass sie wieder ins Hotel gegangen sind und dort in erheblichem Maße dem Gas ausgesetzt waren.
Deswegen wird nun auch diskutiert, ob die Ärzte einen Fehler gemacht haben könnten. Nachdem sich der Zustand der Kinder verschlechtert hatte, kam die Familie erneut ins Krankenhaus. Dort starben dann zuerst die beiden Kinder, dann die Mutter und zuletzt der Vater. Sollten die Angeklagten verurteilt werden, drohen ihnen bis zu 22,5 Jahren Haft, sollte ihnen Vorsatz nachgewiesen werden können, bis zu 90 Jahre.
Claudia Steiner berichtete aus Istanbul. Der Bundesumweltminister lädt ein und Verbände und Organisationen und internationale Politiker kommen nach Berlin. Der Petersberger Dialog, der nach der Gründungskonferenz auf dem Petersberg bei Bonn benannt wurde, ist ein Forum, das sicherstellen soll, dass auch zwischen den UN-Klimakonferenzen etwas vorangeht, dass der Klimaschutz nicht vergessen wird, was angesichts von Kriegen und Krisen und des populistischen Abtuns der Klimakrise leicht geschehen kann. SPD-Umweltminister Schneider hatte zu Beginn keinen leichten Stand, denn die Umweltverbände bemängeln, dass die Bundesregierung beim Kampf gegen die Erderwärmung unglaubwürdig geworden sei. Jan-Frederik Willems berichtet.
Wie kriegt der internationale Klimaschutz wieder Drive? Das beraten Vertreterinnen und Vertreter aus mehr als 30 Staaten auf dem Petersberger Klimadialog im Berliner Westhafen. Das Konferenzzentrum hier war mal eine Lagerhalle und noch immer rattern LKWs den Kai entlang, direkt am roten Teppich für die Klimadelegationen vorbei. Der Gastgeber, Bundesumweltminister Carsten Schneider, legt trotzdem, vielleicht auch gerade deswegen, Wert auf diesen Tagungsort.
Viele Kolleginnen und Kollegen sind uns in der Einladung gefolgt, hier in den Westhafen von Berlin, eine besondere Location auch, im Wandel der Stadt, wo wir auf der einen Seite immer noch regen Transportverkehr, wie Sie auch festgestellt haben, also mitten noch im Industriegebiet und trotzdem auch schon in einer neuen Veranstaltungshalle. Wir sind also im Übergang.
Übergang. Das ist das Motto dieses Petersberger Klimadialogs, auf dem die kommende Weltklimakonferenz COP31 vorbereitet werden soll. Der Übergang vom Verbrennen von Kohle, Öl und Gas hin zu Strom aus Wind, Sonne, Wasser und Biomasse. Und das nicht nur, ums Klima zu schützen, sondern auch die Wirtschaft, betont der Bundesumweltminister.
Jedes zusätzliche Windrad, jede Photovoltaikanlage, sie macht uns unabhängiger von den Unbillen der Welt, auf die wir teilen keinen Einfluss haben. Und deswegen sind sie von uns nicht nur unterstützenswert, sondern werden sie auch vorangebracht.
Geopolitische Unabhängigkeit, grüne Energie für die Wirtschaft, grüne Jobs für den Arbeitsmarkt. Dieses positive Narrativ soll den Klimaschutz weg von den Weltuntergangserzählungen bringen und hin zu einer Erfolgsgeschichte. Dabei hilft es paradoxerweise, dass die Welt gerade in einer Krise steckt. Der Iran-Krieg hat die Preise für Öl und Gas explodieren lassen. Praktisch jede Volkswirtschaft, jeder Konsument spürt die Folgen. Und auch auf dem Petersberger Klimadialog ist die Krise omnipräsent.
Fossil fuel crisis.
Global fossil fuel crisis.
Severe energy crisis.
Fossil fuel cost chaos.
Von Carsten Schneider über den australischen Klimaschutzminister Chris Bowen bis zu UN-Generalsekretär Antonio Guterres. Alle sind sich einig. Die aktuelle Energiekrise ist momentan eines der größten Argumente für die Energiewende. Und viele Deutsche scheinen es ähnlich zu sehen, wie Christiane Averbeck, Chefin der Klimaallianz Deutschland, analysiert.
Das Interesse der Menschen in Deutschland ist massiv gestiegen an dem Kauf von Wärmepumpen und an E-Autos. Das ist ja ein klares Zeichen dafür, dass es jetzt in Ausstieg aus den Fossilen geht und rein in die erneuerbaren Energien.
Für viele Umweltverbände ist diese Entwicklung allerdings kein Erfolg der schwarz-roten Koalition. Denn während Schneider von Tempo bei der Energiewende spricht, sehen sie die Regierung eher als Bremser, etwa bei der Solarförderung oder beim Verbrenner aus. Umso spannender wird der morgige Tag beim Petersberger Klimadialog, dann, wenn Bundeskanzler Friedrich Merz im Westhafen in Berlin seinen Aufschlag macht.
Berlin-Korrespondent Jan-Frederik Willems am Ende der NDR-Info-Themen des Tages am Dienstag.